Ja, ich darf heute unsere Predigtreihe aus dem ersten Timotheusbrief fortsetzen. Und ich habe die Predigt entnommen dem ersten Timotheus Kapitel 4 und habe die Predigt unter das Thema gestellt: Ist Irren wirklich immer menschlich? Ich denke mal, so ein, ein bisschen ungewöhnliches, vielleicht auch ein teilweise abgefahrenes Gespräch, wie wir es jetzt im Anspiel gesehen haben, das wird hoffentlich nicht jeder im Alltag jeden Tag führen. Aber trotzdem ist es gewiss richtig und auch gut, dass wir einmal unsere Gesinnung bezüglich unserer Glaubensansichten immer wieder hinterfragen. Denn ganz schnell läuft man Gefahr, sich so seinen eigenen Patchwork-Glauben zu basteln. Heute ist es ja nicht mehr so in, gläubig zu sein, das klingt so ein bisschen spießig, sondern man ist spirituell. Das ist einfach, ja, da ist die Bandbreite der Angebote ein bisschen größer, als wenn man sich jetzt nur auf die Bibel berufen kann. Und der Jahrmarkt der Möglichkeiten, das haben wir ja im Anspiel gesehen, der ist heute größer denn je. Hier so ein bisschen Esoterik, da vielleicht ein Quäntchen Okkultismus, das Ganze gewürzt mit so einem kleinen bisschen fernöstlicher Weltanschauung. Und schon habe ich eine ganz individuelle Sichtweise darauf, wie ich mein Leben spirituell gestalten möchte oder wie ich mir vorstelle, was nach dem Tod mit mir geschieht. Aber ist das nicht eher so eine Pippi-Langstrumpf-Mentalität? Ich mache die Welt, wie sie mir gefällt. Unser Gott, der Gott der Christen, das ist aber ein Gott, der Ausschließlichkeit fordert und der keine anderen Götter neben sich duldet. Auch die nicht, die wir uns vielleicht möglicherweise in unserer Selbstfindungsbastelstunde gerade zu Nebengöttern machen, ohne dass wir uns dessen vielleicht so wirklich voll bewusst sind. Schon der Apostel Paulus warnte in seinem Brief an Timotheus vor Abspaltungen. Sicher, den Begriff Esoterik gab es damals noch nicht, aber trotzdem war die gesunde und reine Lehre schon im ersten Jahrhundert angefochten und durch Irrlehrer bedroht. Paulus schrieb zu einer Zeit an Timotheus, da gerade viele neue Gemeinden gegründet wurden und unterbreche jetzt mal gerade. Irgendwie gibt es ein Problem mit dem... Ja, gibt's. Soll ich das Mikro nehmen? Soll ich das abmachen? Ich komme einfach runter. Ja, von mir aus geht's so, wenn ihr mich jetzt besser versteht. Ja? Gut? Okay. Kriegen wir schon hin. Ja, also zur damaligen Zeit wurden viele neue Gemeinden gegründet und da war die gesunde Lehre eben sehr angefochten, denn es traten natürlich immer wieder Fragen auf. Was darf man, was darf man nicht, was ist richtig, was ist falsch? Und da war das Auftreten von Lehrern keine Überraschung. Dem war irgendwie auch Tür und Tor geöffnet. Und in 1. Timotheus 4, Vers 1 bis 5, da lesen wir dazu Folgendes. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich verführerischen Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden, die verbreitet werden durch die Verstellungskunst von Leuten, die Betrug lehren, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Also schon in Vers 1 erklärt Paulus, dass Gottes Geist schon frühzeitig vor diesen Entwicklungen gewarnt hat. Wir lesen, dass in späteren Zeiten einige vom Glauben abfallen werden.
Da taucht dann die Frage auf, ja, wer kann denn vom Glauben abfallen und was bedeutet das eigentlich? Ich fange mal mit dem Was an, weil sich das Wer dann automatisch daraus ergibt. Also vom Glauben abzufallen, das bedeutet, dass ich mich ganz bewusst von dem abwende und distanziere, was ich bisher geglaubt habe. Und diese Entscheidung, die kann jeder zu jeder Zeit für sich selbst treffen. Gott schenkt uns zwar die Gewissheit, dass wir zu ihm gehören. Als der gute Hirte sagt uns ja Jesus, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Das bedeutet, dass keine Macht von außen uns aus Gottes oder aus Jesu Hand reißen kann. Nichts, keine Macht auf Erden oder im Himmel kann uns von der Liebe Jesu Christi trennen. Aber wir entscheiden doch selbst, ob wir bei ihm bleiben möchten oder nicht. Das ist die Freiheit, in der wir leben. Und darum sind Irrlehren auch so brandgefährlich, denn wenn sie in unser Herz dringen und die wahre Lehre vernebeln, dann hat der Teufel sein Ziel erreicht und wir wenden uns von Gott ab. Davon spricht Paulus in Vers 1, wenn er sagt, dass sich Menschen irreführenden Geistern zuwenden und auf Lehren hören, die von dämonischen Mächten eingegeben sind. Das sind einfach Lehren, die ihren Ursprung in der Welt der Dämonen haben. Das müssen wir uns einfach mal wirklich vor Augen halten. Und weil das eben so eine gewaltige Aussage ist, da sind wir oftmals sehr vorsichtig in der Beurteilung dessen, was um uns herum so an Ansichten kursiert. Wir wollen ja keinesfalls etwas voreilig be- oder gar verurteilen. Doch wir sollten bei aller Vorsicht nicht vergessen, dass sich alles, was wir als Christen glauben, in der Definition, also in der Person Jesu definiert. Wer etwas anderes lehrt als das, was Jesus lehrte, der missachtet die Autorität Gottes. Der Apostel Johannes schreibt in Johannes 4, Vers 1, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Wie das Prüfen aussehen kann, da gehe ich später noch drauf ein, aber ich möchte jetzt einfach, weil ich das auch für sehr wichtig halte, auf die unterschiedlichen Formen eingehen, wie uns Irrlehren so auch begegnen können. Denn wenn Irrlehren immer gleich als solche erkannt werden, dann wäre es einfach und wir würden ihnen vielleicht nicht aufsetzen, es wäre keine so große Gefahr für uns. Aber leider ist das eben nicht so. Zum einen gibt es auch unter Theologen sehr liberale, bis dahin, dass manche die Meinung vertreten, die Berichte über Jesu Leben, ja, das sind irgendwelche Legenden. Und viele seiner Worte, das sind ja schlecht überlieferte Berichte seiner Anhänger damals. Und als Folge davon ist Jesus in der Vorstellung mancher Menschen allzu oft zwar ein Vorbild, aber er ist nicht der Sohn Gottes, der uns von Sünde und von Tod befreit hat. Ja, vielleicht sowas wie ein frühzeitlicher Mahatma Gandhi, ein herausragender Mensch, ja, ein großartiges Vorbild auch, aber eben nicht mehr. Und wenn das so ist, dann hat der Teufel schon sein Ziel erreicht. Als Wölfe im Schafspelz nämlich bezeichnet Jesu die, die den Herrn verleugnen, der sie hier erkauft hat. Und wenn man so eine Betrachtungsweise hat, dann hat man auch immer gleich eine Ausrede parat, weshalb man sich eigentlich gar nicht so eng an die Bibel halten muss und weshalb man die Warnungen in der Bibel gar nicht so ernst nehmen muss. Wer hier also darauf vertraut, dass der Herr Pfarrer schon recht haben wird, weil er hat es ja studiert, der könnte schnell Opfer eines Betrugs werden. Und Paulus warnte zum Beispiel die Gemeinden in Galatien, wenn er schreibt, doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündet haben, der sei verflucht. In die gleiche Kategorie sind solche Bestrebungen einzuordnen, die darauf hinführen, dass man sich so diesen Mainstream dieser Welt anpasst und das Evangelium so verbiegt, dass die Kirche für jede mögliche Denkart zeitgemäß und attraktiv ist. In der Bibel wird sowas als Ohrenkitzeln bezeichnet. Aber jede Lehre, die vom biblischen Fundament abweicht, ist nicht göttlich. Es ist eine Irrlehre. Und wie wir beim Anspiel ja auch gesehen haben, ist es eben sehr populär heute, Elemente verschiedener Religionen oder Weltanschauungen so zu vermischen und daraus einen für sich passenden und sehr individuellen Glauben zu stricken. Da mag es vielleicht schick und auch trendy sein, wenn man so morgens als Muslim und mittags als Buddhist und abends als Christ auftritt. Denn schließlich soll Religion ja verbinden und nicht trennen. Ja, das klingt sehr wohlmeinend und wahrscheinlich wird es auch von der Mehrheit der Menschen so gesehen. Denn wie oft hören wir, ach, wir beten doch alle den gleichen Gott an, ist doch egal, bei dem einen heißt er halt Allah, bei dem anderen heißt er Brahma oder Yahweh, aber letztlich beten wir alle den gleichen Gott an. Aber wenn wir auch das mal unter das helle Licht der Wahrheit legen, dann ist es ein Tappen in tiefster Dunkelheit. Denn diese, ja, so freigeistige Haltung, sie, da geht doch meine Identität als Christ verloren, wenn ich so beliebig bin. Glaube ich denn nun wie der Buddhist, dass es gar keinen allmächtigen, ewigen Gott gibt? Oder halte ich es eher wie der Moslem, der zwar an einen allmächtigen Gott glaubt, aber zu dem er nur kommen kann, wenn er sich das durch das entsprechend gute Handeln auch verdient hat? Oder bin ich nicht doch lieber Christ, der aus der Gnade des Herrn lebt, der mich erlöst hat? Denn mehrere Dinge, die so unterschiedliche Aussagen haben, die können doch nicht allgemeingültig und gleichzeitig wahr sein. Hier liegt doch ebenfalls auch der Wolf im Schafspelz auf der Lauer. Diesmal allerdings so als angeblich harmloser, alles miteinander verbindender Konsens. Das soll nun keinesfalls bedeuten, dass wir anders oder auch Nichtgläubige in irgendeiner Weise diskriminieren oder dass wir auf sie herabschauen oder sie verurteilen. Nein, aber wir sollten für unsere Überzeugung einen festen Standpunkt haben, für unseren Glauben ein unerschütterliches Fundament und für unser Bekenntnis zu Christus eine deutliche Klarheit. Toleranz setzt immer einen festen Standpunkt voraus, von dem aus ich offen auf andere zugehen kann und mich meinem Gegenüber aufgeschlossen zeigen kann. Nein, es geht darum, dass wir ein von Liebe geprägtes, aber dennoch eindeutiges und unmissverständliches Zeugnis unseres Glaubens ablegen können. So wie es Petrus in seinem ersten Brief im Kapitel 3 sagt, ehrt vielmehr Christus den Herrn, indem er ihm von ganzem Herzen vertraut und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch dazu auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt, immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Ja, eine weitere Form, vielleicht ja sogar die gefährlichste, ist es, wenn die Worte der Bibel so geschickt verdreht werden, dass man das auf den ersten Blick gar nicht so bemerkt. Denn ja, auch die Dämonen können sich durchaus als fromm geben. Sie tarnen falsche Lehren als Wahrheit und schleichen sich so in die Gemeinde ein wie ein trojanisches Pferd. Sekten sind dafür ein gutes Beispiel. Die sind darin wahre Meister. Im 1. Timotheus 4, Vers 3, da wird ja gesagt, sie verbieten zu heiraten und Speisen zu essen, die doch Gott geschaffen hat. Ja, nun ist das Heimtückische an solchen Verdrehungen, dass sie immer einen wahren Teil enthalten. Aber fatal ist nur, dass wir dann dazu neigen, auch den anderen Teil zu glauben und für richtig zu halten, obwohl dieser nicht glaubhaft ist. Es stimmt, ja, Paulus hat den Ledigen und Verwitweten geraten, unverheiratet zu bleiben, um so Gott ungehindert und besser dienen zu können. Das kann durchaus richtig sein und auch Gottes Segen haben. Aber wer mit diesen Worten jetzt den Einzelfall zum Grundsatz und die Ausnahme zur Regel macht, der hat doch die Wahrheit verdreht. Denn im nächsten Satz sagt Paulus, wenn ihnen das Alleinsein aber zu schwer fällt, sollen sie heiraten. Gott hat doch selbst die Ehe eingesetzt und es gibt nichts Unheiliges daran. Und wer etwas anderes lehrt, der widerspricht dem Wort Gottes. Genauso konnte jemand die Speisevorschriften aus dem 3. Mose 11 zitieren und daraus ableiten, dass man ganz viele Speisen nicht essen durfte. Aber im Neuen Testament schrieb Paulus im Römerbrief, durch Jesus den Herrn bin ich zu der Überzeugung gekommen und habe die Gewissheit, dass es nichts gibt, was von Natur aus unrein wäre. Und einige Verse weiter, das Gute, das euch geschenkt wurde, darf nicht in Verruf kommen. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Und darum kommt auch Paulus im 1. Timotheus Kapitel 4 zu dem Schluss, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Ja, und dann gibt es noch eine andere Gruppe, nämlich diejenigen, die meinen, durch eigene Anstrengungen einen höheren Stand der Erkenntnis zu erlangen. Das war schon zu Zeiten des Apostels Paulus so, dass sich die jüdischen Grundlagen mit philosophischen Gedankengängen vermischten. Zum Beispiel führte das dafür, dass damals die Gnostiker glaubten, sie gehören zu einer besonderen intellektuellen Elite. Und sie meinten, eine höhere Bewusstseinsstufe schon erreicht zu haben und ihre Seele schon von allem Fleischlichen und Materiellen befreit zu haben und so bereits in höheren Regionen zu schweben sozusagen. Das Stoffliche, das Materielle, es wurde verächtlich behandelt und als verächtlich eingestuft und man glaubte durch eine Art Askese zu dem zu kommen, was wir heute vielleicht als Nirvana kennen. Und bis heute ist es so, dass sich philosophische Diskussionen im Zusammenhang mit der Bibel, dass das sehr populär ist. Aber auch hier ist Vorsicht angebracht, denn wie schnell kann dabei das Evangelium verfälscht werden? Ja, und dann gibt es noch eine Gruppe, die Gesetzlichen, die gerne zu dem, was in der Bibel steht, noch ein bisschen was hinzufügen. Vielleicht meinen sie, wenn man noch ein bisschen strenger ist und ein bisschen enger noch mehr einhält, dann führt das zu einem Weg zu einer erhabeneren Heiligkeit oder man ehrt dadurch Gott in noch besonderer und besserer Weise. Aber im Prinzip meinen sie doch damit, sie müssen sich ihr Heil durch besondere und eigene Anstrengungen selbst verdienen. Und jemand, der solche Regeln aufstellt, der outet sich als ein Irrlehrer, denn er erklärt den Opfertod Jesu Christi als nicht ausreichend. Und darum ermuntert Paulus den jungen Timotheus in den nachfolgenden Versen im 1. Timotheus Kapitel 4. Wenn du den Geschwistern diese Dinge klar machst, erweist du dich als ein guter Diener Jesu Christi. Du zeigst damit, dass die Botschaft des Glaubens deine Nahrung ist, diese gute Lehre, der du so treu gefolgt bist. Mit den unheiligen und kindischen Spekulationen hingegen, mit denen sich jene Leute befassen, sollst du dich nicht abgeben. Übe dich vielmehr darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Lehre diese Dinge und schärfe sie den Geschwistern ein. Widme dich bis zu meinem Kommen mit ganzer Kraft dem Vorlesen der Heiligen Schrift, dem Ermahnen und Ermutigen der Gläubigen und dem Lehren. Gib Acht auf dich selbst und auf das, was du lehrst. Halte dich treu an alle Anweisungen. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die auf dich hören. Hier verknüpft Paulus das Achten auf die Lehre unmittelbar mit der Rettung. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke, den wir nicht außer Acht lassen sollten. Zudem erhalten wir in diesen Versen einige Hinweise darauf, wie wir uns vor Irrlehrern schützen können und diese von der wahren Lehre unterscheiden. Mit Irrlehren ist es so ähnlich wie mit Falschgeld. Man muss nicht alle Arten von Falschgeld kennen, um sie vom echten Geld unterscheiden zu können. Es ist vielmehr umgekehrt. Je besser wir das richtige Geld kennen, desto schneller erkennt man auch das Falschgeld. Die Bundesbank zum Beispiel sagt, die derzeit anfallenden Fälschungen sind als Fälschungen zu erkennen, wenn die Sicherheitsmerkmale geprüft werden. Wir müssen uns also nicht intensiv mit irgendwelchen Irrlehren auseinandersetzen und beschäftigen, sondern wir müssen uns in der wahren Lehre gut auskennen, sozusagen die Sicherheitsmerkmale kennen. Nur dann sind wir in der Lage, dass wir unser Glaubensschiff durch diese Vielfalt und durch das aufgewühlte Meer der verschiedenen Ansichten in einen sicheren Hafen navigieren können. Deshalb die Frage, ist die gute Botschaft unsere Nahrung? Nehmen wir das Wort Gottes täglich wie Brot zu uns? Schließlich ist Jesus ja das Brot des Lebens. Lesen wir die Bibel nicht nur oberflächlich, sondern kauen wir sie wirklich durch und nehmen wir uns dann auch die Zeit zum Verdauen? Kennen wir die Wahrheit und können wir deswegen Lügen von der Wahrheit unterscheiden? Jetzt mag jemand kommen und sagen, Wahrheit, was ist denn Wahrheit? Hat nicht jeder irgendwo so seine eigene Sicht und seine eigene Wahrheit? Gibt es objektiv betrachtet überhaupt eine absolute Wahrheit? Aber denjenigen könnte man fragen, wie kann er denn so etwas behaupten? Wenn es keine Wahrheit gibt, kann ja auch diese Aussage nicht wahr sein. Also es wäre ein Widerspruch in sich. Und ich bin überzeugt, ja, es gibt die absolute Wahrheit. Nur Wahrheit kann man nicht angemessen erklären, erkennen oder definieren, ohne Gott als ihren Urheber zu erwähnen und zu erkennen. Sie können gern mal den Test machen und versuchen Sie Wahrheit ohne Gottesbezug zu erklären. Das wird nicht funktionieren. Aristoteles zum Beispiel, er meinte, Wahrheit ist da zu finden, wenn möglichst viele Menschen mit einer Meinung oder mit einer Annahme übereinstimmen. Dazu fällt mir ein Schild ein, was ich mal vor langen Jahren im Urlaub gesehen habe. Da stand drauf, Leute, esst Aas, Millionen Geier können sich nicht irren. Und daran merkt man schon, nicht immer hat die Vielzahl auch recht. Wir sehen das heute daran, dass viele Menschen über biblische Werte ja ein bisschen spötteln oder biblische Werte sind gar nichts mehr wert. Schlagen Sie einfach mal die Zeitung auf oder schalten Sie den Fernseher an. Ehrlichkeit, Authentizität, Verlässlichkeit, dein Ja sei ein Ja, Gottesfurcht, Verzicht, Nächstenliebe. Ja, das mögen heute bestenfalls noch milde belächelte Tugenden sein, aber wer sie praktiziert, wird eigentlich als hoffnungslos rückständig angeschaut. Und spätestens jetzt wird klar, biblische Grundsätze stehen nicht besonders hoch im Kurs, sondern der Mainstream, er wird eher von der breiten Masse akzeptiert. Und hier liegt die breite Masse sowas von falsch. Gibt es aber etwas Absolutes, das als Wahrheit allgemeingültig ist? Ja, das gibt es, denn Jesus selbst sagte von sich, ich bin die Wahrheit. Er betete zu seinem himmlischen Vater und sagte sie, heilige sie durch dein Wort, denn dein Wort ist Wahrheit. Und auch im Alten Testament bezieht es sich in den Aussagen auf Gott, den Allmächtigen, als den Gott der Wahrheit. Da sagt König David zum Beispiel im 2. Samuel, und nun, mein Herr, du bist Gott und deine Worte sind Wahrheit. Jesus selbst traf den gläubigen Juden gegenüber eine ganz klare Aussage. In Johannes 8, Vers 31 und 32 lesen wir, wenn ihr in meinem Worte bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus stellt hier also gar nicht die Frage, ob es die Wahrheit wirklich gibt. Das stand für ihn völlig außer Zweifel. Und folgerichtig gibt es also einen Maßstab, an den wir alles anlegen können. Das Wort Gottes, es ist die Messlatte. Hier finden wir sozusagen die Sicherheitsmerkmale. Alle Lehren und alle Anschauungen müssen die Prüfung anhand der Bibel bestehen. Jesus sagte, dass wir in der Lage sind, die Wahrheit zu erkennen. An den Beröhren sollten wir uns ein Beispiel nehmen. Paulus berichtete von ihnen in Apostelgeschichte 17, mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Hier also liegt der Schlüssel. Wenn wir Gottes Wort wirklich kennen, dann wird uns so schnell niemand ein X vor ein U machen. Und doch möchte ich jetzt zum Abschluss nochmal einen Punkt erwähnen, der mir sehr wichtig ist. Fakt ist, ja, es gibt Dinge, die sind immer schwarz oder falsch. Die 10 Gebote brechen, sich der Welt anpassen, das Opfer Jesu leugnen. Und es gibt Dinge, die sind immer weiß oder richtig. Das Reich Gottes in unserem Leben an die erste Stelle zu stellen, andere Menschen zu respektieren, vom Heiligen Geist Gottes erfüllt zu leben, ehrlich zu sein. Und trotzdem, es gibt auch Grauzonen. Einige Dinge sind einfach ganz klar eine Frage unseres Gewissens. Und so wie ich anders bin als jeder von euch und ihr euch untereinander auch voneinander unterscheidet, so stehen wir auch alle im Glauben an ganz verschiedenen Stellen. Was für den einen ein No-Go sein mag, ist für den anderen vielleicht völlig in Ordnung. Ob also jemand Alkohol trinkt, Fleisch isst, ins Kino geht oder sonntags seine Wäsche wäscht, das bleibt seinem Gewissen überlassen. Das Einzige, was uns Paulus in dieser Beziehung wirklich eindringlich einschärft, ist, trage mit deinem Verhalten Sorge dafür, dass deine Glaubensgeschwister nicht stolpern. Also das, was wir tun, sollte immer zur Motivation haben, dass es zur Ehre Gottes gereicht. Und wenn das so ist, dann gibt es im Haushalt Gottes durchaus Platz für unterschiedliche Handhabungen. Ich habe das jetzt noch unbedingt erwähnen wollen, auch wenn es nicht unbedingt mit dem Thema zu tun hat. Aber bei aller Entschiedenheit, die wir als Christen an den Tag legen sollten, gibt es eben nicht nur schwarz oder weiß, sondern in der Freiheit, zu der Christus uns berufen hat, ist auch eine bunte Vielfalt möglich. Und in diesem Sinne bete ich dafür, dass wir fest am Wort der Wahrheit festhalten, egal wohin sich der Mainstream dieser Welt entwickelt. Denn Irren wäre in diesem Falle nicht menschlich, sondern dämonisch. Und nirgends ist der Irrtum verhängnisvoller als im geistlichen Bereich. Denn hier geht es um Gottes Ferne oder Gottes Nähe. Schon jetzt, aber auch in alle Ewigkeit. Amen.